Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Herzlich willkommen, mein Name ist Rainer Brandes. Heute ist es genau 70 Jahre her, dass der letzte Rosinenbomber auf dem Flughafen Berlin-Tempelhof landete. Die Blockade West-Berlins hatte ein Ende. Für Oberbürgermeister Ernst Reuter war es dennoch nur ein Etappensieg.
Einmal werden wir wieder ein freies Volk sein. Aber die Freiheit wird uns nicht geschenkt vom Himmel. Die Freiheit wird erobert in dem hartnäckigen, nicht ablassenden Kampfe von Menschen, die erkannt haben, worauf es ankommt. Und darum bitte ich Sie, meine Berliner, bei aller Freude, bei allem inneren Jubel, der in uns lebendig ist, dass wir diesen Tag geschafft haben, noch müssen wir andere Tage schaffen.
West-Berlins Oberbürgermeister Ernst Reuter am 12. Mai 1949 auf einer Kundgebung vor dem Rathaus Schöneberg, übertragen vom RIAS. Später in der Sendung hören wir uns an, wie das heutige Berlin des Endes der Blockade gedenkt. Zuvor in ganz Deutschland protestieren heute Menschen gegen die Abschiebehaft, denn auch da gibt es heute einen Gedenktag. Seit 100 Jahren gibt es laut Aktivisten die Abschiebehaft in Deutschland. Und Maria 2.0, Frauen in der katholischen Kirche streiken. Das tun sie in ganz Deutschland und zwar seit gestern bis kommenden Samstag. Heute, am Sonntag, dürfte das in den Gemeinden zum ersten Mal so richtig aufgefallen sein. Kein Kindergottesdienst, keine Lesung, keine Hilfe bei der Austeilung der Heiligen Kommunion, keine Messdienerinnen, die dem männlichen Priester den Wein eingießen und kein Kaffee nach der Messe. All das machen ja normalerweise Frauen und Mädchen. Priesterinnen aber dürfen sie nicht werden. Das wollen die Streikenden nicht mehr hinnehmen. Genauso wenig eine Sexualmoral, von der sie glauben, dass es sie nicht gäbe, wären Frauen in der katholischen Kirche gleichberechtigt. In Münster hat diese Bewegung ihren Anfang genommen. Von dort berichtet Heike Zaffer.
In Münster klang der Kirchenprotest heute so. Mit Liedern und Gebeten feierten die Initiatorinnen der Kirchenstreikbewegung Maria 2.0 heute ihren Gottesdienst draußen vor dem St. Paulusdom. Und hunderte Menschen feierten begeistert mit. Die Aktion von Maria 2.0 spricht vielen aus dem Herzen.
Ja, eben für die Erneuerung der Kirche, für einen neuen Aufbruch, wo die Botschaft von Jesus Christus wirklich im Mittelpunkt steht, wo es weniger um Hierarchien, um Macht geht, wo Frauen gleichberechtigt sind, wo das liebevolle Miteinander im Mittelpunkt steht.
Also ich war schon oft enttäuscht und weil es immer nichts gebracht hat, also habe ich auch schon mal gedacht, eigentlich muss man sich manchmal schämen, dass man noch in der Kirche ist, die sich so verhält. Aber dann sage ich mir auch wieder, wir sind Kirche, die Gläubigen und wir sind bereit, etwas zu ändern.
Und darum haben die Frauen aus der Heiligkreuzgemeinde in Münster die Aktion Maria 2.0 angestoßen, weil sie all die Skandale um den sexuellen Missbrauch und die Vertuschung, die Männerdominanz und den Ausschluss der Frauen aus der Kirche nicht mehr länger hinnehmen wollen, sagt Mitinitiatorin Elisabeth Kötter.
Unsere Motivation ist, dass uns etwas an der Kirche liegt, dass wir mit den Männern zusammen auf Augenhöhe unsere Kirche lebendiger wieder machen möchten und beflügeln möchten. Wir sind hier draußen, weil wir draußen sind, weil wir von Entscheidungen, die entscheidend sind, ferngehalten werden, weil wir keine Ämter haben können und wir möchten volle Gleichberechtigung auf Augenhöhe.
Im Januar ist die Idee zu Maria 2.0 geboren. Inzwischen haben sich Zehntausende katholische Frauen in Deutschland und weltweit angeschlossen, sagt Mitbegründerin Barbara Meisel. Sie und ihre Mitstreiterinnen können es kaum fassen, dass sie eine solche Welle losgetreten haben.
Das erfüllt mich mit großer Hoffnung und das sollte eigentlich allen zu denken geben, von den Bischöfen bis zu den Kardinälen und Päpsten, was für eine Sehnsucht in der Bevölkerung, nicht nur in der weiblichen Bevölkerung, da ist, Kirche zu verändern, Kirche zu erneuern, ohne auszutreten.
Denn Kirchenstreik bedeutet für die Frauen von Maria 2.0 nicht, dass sie die Kirche verlassen wollen. Im Gegenteil, sie stehen zu ihrem Glauben und wollen Veränderung von unten.
Wir haben gemerkt, es geht so nicht weiter. Es muss etwas sich ändern.
Dass wir mehr tun dürfen. Nicht nur spülen und abtrocknen in den Cafeterien der Pfarrgemeinden, sondern auch ein bisschen mehr machen.
Die Forderungen der Frauen sind nicht neu. Neu ist die Form des Protests.
Liebe Schwestern, liebe Brüder, wie schön, dass ihr da seid. Liebe Marias, es ist eine ernste Sache. dass wir heute hier draußen stehen.
Den Frauen ist es mit ihren Aktionen vor den Kirchen sehr ernst. In Münster schlossen sich heute mindestens 500 Menschen nach dem Gottesdienst einem Protestzug vor dem Bischofssitz an. Der Bischof von Münster, Felix Genn, möchte sich nicht zu den Aktionen äußern, teilt lediglich mit, man sei in Fragen von Macht und Gewaltenteilung in der Kirche, der Sexualmoral und der priesterlichen Lebensform im Dialog mit den katholischen Frauenorganisationen. Die Kirchenrebellinnen von Maria 2.0 aber möchten nicht länger warten. Unsere Geduld ist aufgebraucht, sagen sie, und fordern Veränderungen. Jetzt.
Die Hoffnung ist, dass die Menschen spüren, die Menschen unten an der Basis, dass sie es tun können, wenn sie nur den Mut haben, dass sie sich nicht fürchten müssen. Und dass deshalb diese Veränderung der Kirche einfach von unten stattfindet, egal was oben passiert.
Katholische Frauen streiken für Gleichberechtigung in ihrer Kirche, Heike Zaffer berichtete. Und um 6:55 kommentieren wir diesen Streik, auch hier im Deutschlandfunk. Seit Wochen werden Wetten angenommen, wann denn AKK Angela Merkel vom Thron stürzen wird und ob sie das überhaupt will. Nach der Europawahl vielleicht, auf der inzwischen berühmt-berüchtigten außerordentlichen CDU-Vorstandssitzung. Alles Quatsch, sagt AKK heute in der Welt am Sonntag. Aber das dann doch wieder nur halbherzig, hat Gudula Geuter beobachtet.
Die Nervosität in den Unionsparteien ist hörbar vor der Europawahl. Solche Wahlen waren immer auch ein Reflex auf die nationale Situation, sagt CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer in der Welt am Sonntag. Und da werde man nicht uneingeschränkt positiv wahrgenommen. Angesichts von Spekulationen über eine Ablösung Angela Merkels betont sie, die sei für die Legislaturperiode gewählt. Sie, Kramp-Karrenbauer, werde nicht auf einen früheren, mutwilligen Wechsel hinarbeiten. Auf die Frage nach einer Ablösung für den Fall, dass Merkels Kanzlerschaft der CDU schade, antwortet sie allerdings weniger eindeutig. Der Maßstab muss sein, so die CDU-Chefin wörtlich, wie entwickelt sich erstens unser Land, wie entwickelt sich zweitens die Partei. Darüber reden Angela Merkel und ich sehr offen. Wir wissen dabei beide um unsere Verantwortung. Klarere Signale kommen von Horst Seehofer. Was da gerade diskutiert wird, ist Käse, so wies er gestern in der Rheinischen Post Spekulationen über die vorzeitige Ablösung zurück. Um dann in für ihn ungewöhnlicher Form die Kanzlerin zu loben. Sie ist in dieser Regierung die Beste und sie reibt sich auf für unser Land. Ausgerechnet der scharfe Kritiker der Merkelschen Flüchtlingspolitik rechtfertigt auch ihren Satz: Wir schaffen das. Angela Merkel habe damit Motivation auslösen wollen und bei vielen habe sie das erreicht. Auch was die Koalition mit der SPD und den Fortbestand der Regierung betrifft, bemüht sich der Bundesinnenminister um Signale der Stabilität. In Deutschland werde nach der Europawahl gar nichts passieren, sagt er voraus, wenn alle Beteiligten klug und besonnen blieben. Er lobt die Zusammenarbeit, so wie auch sein CSU-Parteifreund, Entwicklungshilfeminister Gerd Müller, im Interview der Woche im Deutschlandfunk. Im Vergleich zu anderen Staaten sei Deutschland stabil.
Und die SPD hat zu dieser Stabilität beigetragen.
Und er fügt sogar hinzu:
Ich würde der SPD 5-10% mehr gönnen, wenn es die Radikalen links und rechts dann nicht gäbe.
Die CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer ist auch in ihrer Vorhersage fürs Regierungsbündnis zurückhaltender. Die Koalition habe nicht leicht zusammengefunden und tue sich nicht immer leicht. Sie stellt sich selbst die Frage, wenn sich die Rahmenbedingungen verändern, finden wir dann in dieser Koalition die notwendigen neuen Antworten darauf? Darüber werde die CDU auf ihrer Klausurtagung nach der Wahl sprechen.
AKK und die K-Frage. Gudula Geuter berichtete aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio. Es waren die Bayern, sagen Aktivisten. Im Jahre 1919 schrieben die Bayern als erste in Deutschland das Instrument der Abschiebehaft ins Gesetz. Also die Möglichkeit, unschuldige Menschen einzusperren, damit sie sich einer Abschiebung nicht entziehen. Aus diesem Anlass protestieren heute in ganz Deutschland Menschen für die Abschaffung dieses Instruments. Auch im nordrhein-westfälischen Büren vor dem größten deutschen Abschiebeknast. Von dort Julian Bayer.
Rund 120 Demonstranten waren gekommen. Sie forderten, dass Menschen ohne Bleiberecht nicht ähnlich eingesperrt werden dürften wie verurteilte Straftäter. Damit kritisierten sie das geordnete Rückkehrgesetz von Innenminister Horst Seehofer. Er will, dass abgelehnte Asylbewerber künftig auch in regulären Gefängnissen untergebracht werden können. Die Demonstranten schickten Grußbotschaften in verschiedenen Sprachen per Lautsprecher über die Gefängnismauern. Die Aktivisten kritisierten auch in jüngster Zeit verschärfte Haftbedingungen. So dürften die Abschiebehäftlinge viel zu selten ihre Zelle verlassen. Die Kundgebung war Teil einer bundesweiten Aktion gegen Abschiebehaft. Insgesamt gibt es in Deutschland rund 450 Haftplätze für ausreisepflichtige Ausländer. Ein Drittel von ihnen ist in Büren im Kreis Paderborn untergebracht.
100 Jahre Abschiebehaft, Proteste im ganzen Land. Julian Bayer berichtete aus Büren in Nordrhein-Westfalen. Katharina Barley kandidiert ja als Spitzenkandidatin der SPD zur Europawahl. Jetzt macht sie aber nochmal in ihrem bisherigen Amt als Justizministerin auf sich aufmerksam. Sie will die Mietpreisbremse verschärfen. Jedenfalls ein kleines bisschen. Nina Barth.
Bundesjustizministerin Barley will erreichen, dass Vermieter künftig auch rückwirkend zu viel erhaltene Miete zurückzahlen müssen. Bisher müssen sie das bei einem Verstoß gegen die Mietpreisbremse erst ab dem Zeitpunkt, ab dem der Mieter Einspruch erhoben hat. Wir haben festgestellt, dass der Punkt verbessert werden muss, sagte Barley dem ARD-Magazin Panorama. Sie kündigte an, dass ihr Ministerium in Kürze einen entsprechenden Entwurf vorlegen werde. Die Mietpreisbremse ist bereits Ende vergangenen Jahres verschärft worden. Wir machen jetzt das, was sich aus unserer Evaluierung ergeben hat, begründete Barley ihre Pläne für die weitere Verschärfung. Die Justizministerin kündigte außerdem an, die Mietpreisbremse bis 2025 verlängern zu wollen. Bisher ist sie bis Ende 2020 befristet. Die Mietpreisbremse ist Mitte 2015 eingeführt worden. Im Kern geht es darum, dass die Miete bei Neuvermietungen nicht mehr als 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen darf. Ausnahmen gelten zum Beispiel bei Neubauten oder Sanierungen.
Die Mietpreisbremse soll verschärft werden, Nina Barth berichtete. Der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel hatte monatelang in türkischer Untersuchungshaft gesessen, bevor er nach Deutschland ausreisen durfte. Am Freitag hatte er ausgesagt, im türkischen Gefängnis gefoltert worden zu sein. Die Türkei weist diesen Vorwurf nun zurück. Karin Senz.
Null Toleranz gegenüber Folter. Das setzte die türkische Polizei seit 2003 akribisch um, teilte ein Sprecher des Außenministeriums in Ankara morgen mit. Sein Land halte sich an die UN-Konvention und die Vorgaben des Europarates gegen Folter und Misshandlung. Er reagierte damit auf eine Forderung des Auswärtigen Amtes in Berlin. Die Staatsanwaltschaft habe Yücels Foltervorwürfe damals untersucht und entschieden, dass man sie nicht weiter verfolgen werde, so der Sprecher weiter. Der AKP-Abgeordnete Mustafa Yeneroğlu sagte, man habe die Wärter damals ausgetauscht, weil sich Yücel über Schubsereien und Schikane beschwert hatte. Von Folter sei nicht die Rede gewesen. Nach Ansicht des Sprechers des Außenministeriums wolle Yücel die Türkei schlecht machen. Gegen den deutsch-türkischen Zeitungskorrespondenten läuft in seiner Abwesenheit ein Prozess in Istanbul. In dessen Rahmen hatte er am Freitag in Berlin ausgesagt. Vollzugsbeamte hätten ihn anfangs im Gefängnis bei Istanbul getreten, geschlagen, erniedrigt und bedroht. Er machte dafür Präsident Recep Tayyip Erdogan verantwortlich.
Die Türkei weist Foltervorwürfe von Deniz Yücel zurück, aus Istanbul berichtete Karin Senz. In Burkina Faso haben Bewaffnete in einem christlichen Gottesdienst mindestens 6 Menschen getötet. Jens Borchers.
Wieder eine Kirche, wieder das gleiche Muster des Angriffs. Bewaffnete haben heute Vormittag eine katholische Kirche im westafrikanischen Burkina Faso überfallen und 6 Menschen getötet. Unter den Opfern ist auch der Pfarrer der Gemeinde Dablo im Norden des Landes. Nach bisher vorliegenden Informationen setzten die Angreifer die Kirche in Brand. Anschließend seien sie ins Gesundheitszentrum des Ortes gestürmt und hätten es verwüstet. Ende April war eine protestantische Kirche attackiert worden. Dort kamen 5 Menschen ums Leben. Der Norden des westafrikanischen Staates Burkina Faso erlebt seit 2015 immer häufiger Terroranschläge dieser Art. Sie richten sich gegen Armee, Polizei, aber eben auch gegen christliche Kirchen. 5 Staaten der Region haben sich im Kampf gegen diese Milizen zusammengeschlossen. Anfang Mai hatten sie Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrem Besuch in Burkina Faso eindringlich um schnellere und umfassendere Unterstützung gebeten.
Jens Borchers berichtete. Die Litauer wählen heute ein neues Staatsoberhaupt. Die Amtsinhaberin Dalia Grybauskaitė darf nicht mehr antreten, weil sie schon 2 Amtszeiten hinter sich hat. Wer das Rennen macht, ist noch völlig offen. Florian Kellermann stellt uns die Kandidatin und die Kandidaten vor.
Auch jüngste Umfragen geben keinen klaren Hinweis auf den Wahlausgang. Die meisten Stimmen dürfte die 44-jährige Ingrida Shimonite bekommen. Für sie wollen 26% der Wähler stimmen, so Meinungsforschungsinstitute in dieser Woche. Die ehemalige Finanzministerin ist die liberalste Kandidatin. In einer Fernsehdebatte sagte sie: Wir gehen immer wieder durch das gleiche Drama. Wir versprechen den Leuten höhere Gehälter und gleichzeitig niedrigere Steuern. Aber die wichtigste Frage, wenn wir über den Umbau der Wirtschaft sprechen, ist die Bildung. Sie müssen wir reformieren. Simonite setzt sich auch dafür ein, dass es eine eingetragene Partnerschaft auch für homosexuelle Paare geben soll. Eine umstrittene Position im katholisch geprägten Litauen. Zwei weitere Kandidaten haben gute Chancen, in die Stichwahl zu kommen. Umfragen sehen sie nur knapp hinter Simonite. Der eine ist Gitanas Nausėda, 54 Jahre alt. Er ist ein politischer Quereinsteiger und wird von keiner Partei unterstützt. Bis vor kurzem war er Chefökonom in der größten litauischen Privatbank. Im Wahlkampf schlug er, ein wenig überraschend, sozialdemokratische Töne an. Die Staatsquote ist in Litauen mit am niedrigsten in der EU. Das heißt, gemessen am Bruttoinlandsprodukt nimmt der Staat wenige Steuern ein. Für wichtige Dinge ist einfach kein Geld da, für Bildung, für das Gesundheitssystem, für Kultur. Mit so geringen Steuereinnahmen können wir keinen Sozialstaat aufbauen. Wie Nausėda verspricht auch der dritte aussichtsreiche Kandidat, den großen Unterschied zwischen Arm und Reich, den es in Litauen gibt, zu verringern. Der amtierende Regierungschef Saulius Skvernelis, der von der Bauernunion unterstützt wird. Er kann sich damit rühmen, dass unter ihm der Mindestlohn schon deutlich gestiegen ist, um mehr als 100 Euro auf heute 550 Euro pro Monat. Das war auch deshalb möglich, weil die litauische Wirtschaft in den vergangenen Jahren enorm gewachsen ist. Lars Björn Gutheil von der Deutsch-Baltischen Handelskammer.
Wenn Sie durch Vilnius fahren, durch Kaunas fahren, sehen Sie eine unglaubliche Dynamik. Es wird gebaut, es ist sehr viel Schwung zu spüren, es gibt jede Menge neue Unternehmen. Die Litauer, die zurückkehren aus Westeuropa, bringen meistens Ideen mit und starten dann hier eben mit neuen Ideen, mit eigenen Unternehmen und sind häufig auch erfolgreich damit. Und wir merken, dass eben schon auch eine junge Generation von Litauern, die 4, 5, 6 Jahre im Ausland verbracht haben, die Chance jetzt suchen, in Litauen dann mit den gewonnenen Erfahrungen auch eine eigene Zukunft aufzubauen.
Aber viele sind es noch nicht, die zurückkehren. Über 700.000 Litauer haben das Land verlassen, seit es unabhängig wurde, also seit 1990. Für das kleine Land mit heute 2,8 Millionen Einwohnern ein enormer Aderlass. Das Staatsoberhaupt ist in Litauen eigentlich vor allem für Außenpolitik und Verteidigung zuständig. Aber gerade hier unterscheiden sich die Kandidaten kaum. Sie wollen den Kurs der scheidenden Dalia Grybauskaitė fortsetzen. Unter ihr hatte sich Litauen in der EU und der NATO zu einem der schärfsten Kritiker Russlands entwickelt. Tomas Janeliūnas, Politologe an der Universität Vilnius.
I would say there should be no major changes.
Hier wird es keine kardinalen Veränderungen geben. Alle drei wichtigen Kandidaten sagen, wir müssen uns an unsere strategischen Partner halten und unsere Beziehungen zum südlichen Nachbarland Polen stärken, außerdem unsere Beziehungen zu den USA.
Relationship with Poland, with United States.
Die Entscheidung über den neuen Präsidenten wird mit großer Wahrscheinlichkeit erst in 2 Wochen bei einer Stichwahl fallen. Sie findet in Litauen also gleichzeitig mit den EU-Wahlen statt.
Florian Kellermann berichtete, um 19 Uhr schließen in Litauen die Wahllokale. In unserer Sendung Das war der Tag ab 5 nach 11 haben wir dann vielleicht schon erste Ergebnisse. Die Nordmazedonier, die haben schon einen neuen Präsidenten. Er wurde heute vereidigt, Srđan Govedarica.
Der Jurist und Politikwissenschaftler Stevo Penderovski war bei der Stichwahl vor einer Woche als Kandidat der regierenden Sozialdemokraten angetreten. Das Amt des Staatspräsidenten in Nordmazedonien hat zwar nur einen repräsentativen Charakter, die Wahl war dennoch ein wichtiger Stimmungstest für die Regierung von Ministerpräsident Zoran Zaev. Denn im Zentrum des Wahlkampfes stand die von Zaev verhandelte Vereinbarung mit Griechenland, dass das Land seinen Namen in Nordmazedonien ändert, um in die NATO und möglicherweise auch in die Europäische Union aufgenommen zu werden. Griechenland hatte die NATO- und EU-Ambitionen des Nachbarlandes jahrzehntelang blockiert, weil es aus dem Landesnamen Mazedonien Gebietsansprüche auf die griechische Provinz Makedonien abgeleitet hatte. Diese Namensänderung ist in Nordmazedonien umstritten. Konservative Kräfte sehen darin einen Ausverkauf nationaler Interessen. Der 55-jährige Stevo Penderovski wiederum hatte im Wahlkampf angekündigt, den von Nordmazedonien eingeschlagenen Weg in Richtung EU und NATO fortsetzen zu wollen. Nachdem er im ersten Wahlgang nur einen hauchdünnen Vorsprung vor der Kandidatin der konservativen Opposition erreicht hatte, gewann Penderowski die Stichwahl mit rund 52% der Stimmen. Nun löste er den bisherigen konservativen Präsidenten Georgi Ivanov ab, der nach 2 Amtsperioden nicht mehr antreten durfte.
Nordmazedonien hat einen neuen Präsidenten, Srđan Govedarica, berichtete. 280.000 Flüge, alle 2 Minuten einer, und das fast 11 Monate lang. Das sind die nackten Zahlen zur Berliner Luftbrücke. US-Amerikaner, Briten und Franzosen versorgten mit ihren Flugzeugen die 2 Millionen Westberliner, weil die Sowjetunion alle Zugänge blockiert hatte. Aus Protest gegen die Einführung der D-Mark in Westberlin. Berlin-Tempelhof wurde damit zur Lebensader der Eingeschlossenen. Genau dort, auf dem Tempelhofer Feld, wo die Berliner sonst ihre Freizeit genießen, gedachten sie heute des Endes der Blockade. Stefan Oschwart war dabei.
Das Stabsmusikkorps spielte schmissige Schlager, ein Original Rosinenbomber und Versorgungsfahrzeuge des Berliner Technikmuseums auf dem Flughafengelände Tempelhof luden zu einer Zeitreise ein. Auch Herbert Sieg ist gekommen. Der 83-Jährige ist Zeitzeuge.
Für mich alte Erinnerung, weil ich hier als Junge da hinten stand. Wenn Galversen ankam, hat er mit dir gewackelt, mit seinen Flügeln. Dann wussten wir, jetzt geht die Klappe auf und dann kam die Schallschirme mit Schokolade runter.
Der Candy-Bomber, US-Pilot Gail Halvorsen, ist mittlerweile 98 Jahre alt. Zum Luftbrückenfest war er extra nach Berlin gekommen. It's good to come home, es ist gut nach Hause zu kommen, sagte er bei einem Treffen mit Berlins regierendem Bürgermeister Michael Müller, SPD, der als Kind neben dem Flughafen Tempelhof wohnte.
Das war damals natürlich auch ein wichtiges politisches Signal. Man wollte Berlin eben auch nicht kampflos aufgeben an die Sowjetunion. Man wollte klar machen, es geht auch um den Kampf der Freiheit. Aber das Besondere, glaube ich, an der Luftbrücke ist, dass nicht die Politik im Vordergrund stand, sondern dass die Siegermächte gesagt haben, das spielt jetzt keine Rolle, wir wollen den Menschen helfen, wir wollen der Stadt helfen und wir werden dann sehen, was daraus wird und was daraus geworden ist, ist großartig, nämlich Partnerschaft und Freundschaft.
Fast ein Jahr lang versorgten die Westalliierten den westlichen Teil Berlins mit mehr als 2 Millionen Tonnen Hilfsgütern. Insgesamt waren es fast 280.000 Flüge. Im 3-Minuten-Takt landeten und starteten die Rosinenbomber auf dem Berliner Flughafen Tempelhof. 78 Menschen starben bei der Hilfsaktion. Ursula Sembritzky ist mit ihrem Enkel Jared gekommen. Geschichtsunterricht von Generation zu Generation.
Ich finde es vom Prinzip her sehr gut gemacht. Vor allen Dingen macht es mir Spaß, meinem Enkel erklären zu können, wie ich als 4-Jährige dabei war.
An was können Sie sich denn noch erinnern?
An Krach. An furchtbaren Flugzeuglärm, dass mein Cousin mich an der Hand hatte und ich auf den Trümmern hingefallen bin. Und dass es die erste Schokolade war, die ich überhaupt gegessen habe.
Mir gefällt es auch gut. Und vor allen Dingen auch, wenn man hier die ganzen Bilder sieht, kann man sich das, finde ich, auch vorstellen.
Zehntausende Besucher flanieren durch die Hangars, vorbei an Fressbuden und Spielecken und lassen das Berlin der Alliierten für einen Nachmittag wieder auferstehen. Unter den Besuchern auch Berlins Bausenatorin Katrin Lomscher von der Linkspartei. Sie verbindet mit der Luftbrücke vor allem eins.
Na, ganz offensichtlich eine enorme logistische und solidarische Leistung, die Westberlin seinerzeit als freien Teil sozusagen in der Stadt manifestiert hat und ganz offensichtlich über diese 70 Jahre hinaus eine ganz starke identitätsprägende Wirkung entfaltet.
Die Organisation CARE hatte während der Luftbrücke die CARE-Pakete gepackt. In Hangar 5 am Stand der Hilfsorganisation waren Originalpakete aufgeschichtet. Herbert Sieg erinnert sich noch, was da drin war.
Ganz genau kann ich mich nicht mehr so erinnern, aber da war vor allem viel Trockensachen. Ja. Mehl, Milch, Käse, Butter, also Schinken und Fischbüchsen, glaube ich auch.